Worauf es mir heute Abend ankommt, wir haben ja das letzte Mal schon die synoptischen Evangelien beleuchtet, um es sozusagen erschöpfend kann das natürlich nie sein. Auch der heutige Abend kann nicht erschöpfend sein, weil zum Johannesevangelium und alles, was dazugehört, kann man viele Semester studieren und viele Meter Bücher wälzen. Aber das wollen wir heute Abend nicht. Wir wollen heute Abend uns bewusst machen, zum einen, was steckt in diesem Johannesevangelium für uns drin, für unseren Glauben? Und vor allen Dingen, das Johannesevangelium wird ja als das theologischste von allen Evangelien bezeichnet. Vielleicht nur kurz ein Satz, wer ist der Verfasser oder die Entstehungsgeschichte? Wie bei allen Evangelien und beim Johannes ganz besonders, am Anfang war die mündliche Überlieferung, die womöglich auf den Apostel Johannes zurückgeht. So wird angenommen. Wie gesagt, alles, was ich jetzt sage, da gibt es unter den Exegeten und Schriftwissenschaftlern die unterschiedlichsten Positionen. Aber man kann davon ausgehen, zuerst gab es die mündliche Überlieferung, die dann irgendwann schriftlich festgehalten worden ist. Von daher ist die Frage, wer hat sie jetzt schriftlich festgehalten, die ist nur spekulativ zu beantworten oder eben, ich würde mal sagen, die ist halt wissenschaftlich strittig. Der Apostel Johannes war es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht, der es schriftlich gemacht hat, denn er war Fischer. Also der Stil und die literarische Qualität und der theologische Feinschliff, der in diesem Evangelium drinsteckt, der ist kaum dem Fischer aus Nazareth, aus dem See Genezareth zuzuschreiben. Das muss auch nochmal jemand anderer gewesen sein. Zumal, und das deutet ja darauf hin, dass es eine ganze Reihe von Autoren gegeben haben muss, die an dem Evangelium geschrieben haben. Allein schon deswegen, es gibt zwei Schlussphasen in diesem Evangelium. Das eine, der erste Schluss, der wahrscheinlich schon mal der endgültige Schluss war, wo Johannes schreibt, vieles wäre noch zu erzählen, aber alle Bücher dieser Welt können das nicht fassen, was Jesus getan hat. Und dann geht es noch weiter mit Auferstehungsberichten, Begegnung mit dem Petrus, liebst du mich mehr als diese und alles sowas. Und dann kommt der in unserer heutigen Fassung der letzte Schlussvers, nämlich das bezeugen wir, wird dann plötzlich geschrieben, nicht ich, der Johannes, sondern bezeugen wir, dass das alles wahr ist, damit ihr glaubt. Und dieser zweite Schluss, der deutet darauf hin, dass es nicht der Lieblingsjünger gewesen ist, der alles geschrieben hat. Wobei auch da unterschiedliche Theorien kursieren, war es der Lieblingsjünger oder der Apostel Johannes? Denn, dass der Lieblingsjünger Johannes hieß, steht nirgends. Das ist reine Interpretation, das ist eine Annahme. Von daher kann man, es ist halt eine Variante der Betrachtungsweise, die nicht endgültig zu klären ist. Also, der Apostel Johannes hat bestimmt nicht alles geschrieben. Der hat vielleicht in seiner Gemeinde, bei seiner Verkündigung, den mündlichen Anfang geliefert, der dann weiterentwickelt worden ist. Es kommt in der Forschung ein Presbyter Johannes hinzu, der als der wahrscheinlichste Verfasser nicht nur des Evangeliums, sondern aller johannäischen Schriften, dazu zählen also die beiden Briefe, 1. und 2. Johannesbrief und die Apokalypse. Also dieser Presbyter Johannes, gibt es Wissenschaftler, die sagen, der ist wahrscheinlich wesentlicher Autor dieses ganzen johannäischen Schriftkorpus gewesen. Das sagt vor allen Dingen der Bischof Papias von Hierapolis, der um ca. 130 gelebt hat und ist dann auch später vom Eusebius von Caesarea zitiert worden. Also kommt zum Lieblingsjünger der Apostel und noch ein Presbyter Johannes hinzu und schließlich die Endredaktion nimmt man an oder nehmen viele Wissenschaftler an, dass es eine johannäische Schule gegeben hat. Also die sozusagen die Tradition dieses Johannes fortgeführt hat und dort sehr viel feiner theologisch reflektiert worden ist, was wir heute vorliegen haben, die Botschaft, die sehr viel stärker auf die Selbstoffenbarung Jesu hin zielt, wo in keinem der anderen Evangelien sagt Jesus, ich bin die Wahrheit, das Licht und das Leben. Das finden wir nur bei Johannes. Und so eine ganze Reihe von diesen meditativ-theologischen Reden, die im Johannesevangelium zu finden sind. Dass die Redaktion, die das Johannesevangelium in der heutigen Form verfasst haben, eine gute Kenntnis sowohl der jüdischen Bräuche und Feste hatte, als auch eine sehr gute Kenntnis, was in Jerusalem passiert ist. Also, und es unterscheidet sich zum Beispiel das Johannesevangelium von den Synoptikern dadurch, dass bei Johannes mehrere längere Aufenthalte in Jerusalem erwähnt werden, die nur durch kurze Reisen nach Galiläa unterbrochen sind. Also nach Johannes wirkt Jesus vor allen Dingen in Jerusalem. Hat natürlich auch eine theologische Aussage, denn dort ist ein Prophet, der muss dort auftreten, der muss auch dort sterben und alles sowas. Und bei den Synoptikern, da ist Jesus viel in Galiläa unterwegs, am See Genezareth und so weiter. Und ab und zu geht er nach Jerusalem. Also die Gewichtung ist eine ganz andere, was die Reisen Jesu betrifft. Dann zum Beispiel die Erzählung von der Tempelreinigung, wo er die ganzen Händler und Geldwechsler rausgejagt hat. Die steht im Johannesevangelium am Anfang. Also zuerst wird der Tempel sauber gemacht und dann kommt die eigentliche Botschaft. Bei den Synoptikern ist diese Tempelreinigung am Ende, wo er sich dermaßen den Hass der Juden zuzieht, dass es Anstoß gegeben hat und ihn und Ursache für seine Beseitigung geworden ist sogar. Dann der Unterschied zwischen Johannesevangelium und den Synoptikern zum Beispiel im Johannesevangelium, da wird ausdrücklich verzichtet, in der letzten Rede von Jesus, in dem Gebet an den Vater, wird verzichtet auf die Bitte um Verschonung vor dem Leiden, so wie es bei den anderen Synoptikern heißt, wenn du willst, lass den Kelch vorübergehen. Und das steht im Johannesevangelium nicht. Im Johannesevangelium ist dann das letzte Wort Jesu am Kreuz. Es ist vollbracht, aber das klingt mehr nach Triumph, mehr nach Missionserfüllung, mehr nach Vollbringung des letzten und höchsten Willens Gottes. Während bei den Synoptikern der Psalm 23, mein Gott, warum hast du verlassen, am Ende steht. Also auch da eine ganz andere Gewichtung, die Bedeutung, die sich hier abzeichnet. Es ist und schließlich die zeitliche Abfolge der Erzählung von Jesu Leiden nach dem Johannesevangelium ist es der Rüsttag des siebentägigen Paschafestes, also der 14. des Monats Nisan. Und bei den Synoptikern, da ist es der 15. im Monat Nisan. Also auch da unterschiedliche Zeitangaben, aber das sind alles wissenschaftlich nicht zu Ende klärbare Feststellungen, die man hier machen kann bei der Gegenüberstellung. Aber das sind alles für die eigentliche Glaubensaussage unwesentliche Feststellungen. Für das Johannesevangelium ist Jesus der göttliche Sohn. Er, der beim Markus ist es der gehorsame Knecht, der da hervorkommt, bei Matthäus der versprochene König, da ist alles so in der Königsherrschaftsorientierung geschildert, und bei Lukas ist vor allem ganz menschlich. Die Geschichte von Bethlehem ist da bei Lukas, der ihn als Mensch charakterisiert, und bei Johannes geht es gleich los mit dem Logos, der schon immer war, immer schon an der Seite des Vaters, und also bei Johannes kommt der Sohn Gottes vor allen Dingen raus. Deswegen ist bei Johannes die Theologie eine ganz andere als bei den anderen dreien. Und das eigentliche Merkmal, auf das immer wieder ganz besonders Wert, also akzentuiert wird, ist die Herrlichkeit Gottes, die in Jesus sichtbar wird. Also das Evangelium von Johannes betont die Göttlichkeit Jesu. Er ist der Sohn Gottes. Während eben bei Lukas, da geht es sehr viel mehr um den Menschensohn. Also die Redaktion, wer ist jetzt der Endverfasser oder so, ist es der Johannäische Kreis, sind es die anderen, das sind Zugehensweisen, die die Wissenschaft beschäftigt und klären soll, die sind aber für den Glauben, der uns betrifft, nicht wesentlich. Der Aufbau des Johannes-Evangeliums ist schon erwähnt worden. Am Anfang steht dieser Prolog, der schon allein eine theologische Aussage macht. Und dann kommt das ganze Wirken Jesu, das öffentliche Wirken. Also Lukas hat ja noch ein bisschen was von Maria, Verkündigung, Josef und Bethlehem und alles sowas. Das ist alles bei Johannes nicht. Nach dem Prolog kommt sofort Jesus bei Johannes der Täufer. Die Taufe kommt zu Beginn des Johannesevangeliums. Und da geht es schon los, gleich zu Beginn. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und durch diese Brille wird das gesamte Johannesevangelium durchdekliniert und durchgelesen. Bei Johannes finden wir auch die Geschichte mit Nikodemus. Ihr müsst neu geboren werden. Dann die verschiedenen Wunder und Zeichen, die bei den Synoptikern nicht alle vorkommen. Bei Johannes sind es eben 7, bei den anderen weniger. Also die 7 Zeichen, manche werden auch als Wunder bezeichnet, aber die neue Bibelübersetzung des Neuen Testamentes spricht nicht mehr von Wunder, sondern nur noch von Zeichen. Es geht los mit der Hochzeit von Kana, Wasser wird in Wein verwandelt, dann die Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten, die Heilung am Teich von Bethsaida, das Speisungswunder am See Genezareth, Jesus, der über den See wandelt, die Heilung des Blindgeborenen und schließlich die Auferweckung des Lazarus. Das sind die 7 für in dem Johannesevangelium aufgeführten Zeichen, die aufgeschrieben sind, heißt es dann am Ende, damit ihr glaubt, dass er der Messias, der Sohn Gottes ist. Also in den anderen Evangelien hat er Jesus immer verboten, sagt ja nicht, dass ich der Messias bin. Im Johannesevangelium wird es ausdrücklich erwähnt, das ist aufgeschrieben, damit ihr glaubt und in seinem Namen das Leben habt, dass er der Sohn Gottes ist. So viel jetzt erstmal nur zur Gliederung und zum die inhaltlichen paar so Schwerpunkte. Aber worauf es mir vor allen Dingen ankommt, das ist die Theologie des Johannes. Die ist nämlich für uns am meisten von, so ist meine Sichtweise, mir ist es am meisten von Bedeutung, weil bei Johannes Jesus von Ich Bin spricht. Dieses Ich Bin die Erfüllung der Schrift, Ich Bin das Leben, die Wahrheit, Ich Bin Ich Bin der Weg, genau. Also, das hat ja eine theologische Aussage, die ganz wesentlich den Glauben festigen soll, dass es er ist und er allein ist. Wie ist schon gesagt worden, und das ist auch völlig jetzt für unsere heutige Betrachtung unwesentlich, ist es das erste Evangelium von allen anderen? Weil es eben mündlich und allmählich verschriftlicht worden ist und dann die Endredaktion um 120 oder so in dem Dreh wahrscheinlich oder Teile davon geworden sind. Aber das sind alles Sachen, die wir uns jetzt nicht besonders überlegen müssen. Bei Johannes vergleicht sich Jesus mit dem Weinstock und die Jünger sind die Reben. Und allein das ist schon etwas, wo wir sagen können, ohne dass wir eine ganz enge und eine ganz, ich würde sagen, intime Beziehung, eine intime Bindung an Jesus haben, geht es nicht. Wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, dann ist das eine ganz eindeutige Ausschließlichkeitsbotschaft, die Jesus hier gibt. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bin das Brot des Lebens. Diese Selbstaussage und die daran hängenden Monologe finden sich vor allen Dingen in diesem vierten Evangelium, so auch dieses Streitgespräch mit der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen oder mit Maria Magdalena im Garten der Auferstehung und so weiter. Jesus offenbart sich im Johannesevangelium in einer anderen Qualität, wer er ist, als in den anderen drei synoptischen, wo sehr viel mit Gleichnissen gearbeitet wird in der Redaktion eben. Von den sieben Zeichen, die im Johannesevangelium aufgezählt sind, tauchen nur drei in den anderen Evangelien aus. Also man geht davon aus, so haben es die Schriftgelehrten da analysiert, 8% des Johannesevangeliums findet man auch in den synoptischen Evangelien und der Rest ist was Eigenständiges, ist etwas, was sozusagen neu, was in den anderen Evangelien so nicht vorkommt, zumindest nicht so deutlich. Diese Zeichen, die Jesus tut, die haben im Johannesevangelium eine wichtige Bedeutung und im Johannesevangelium sagt Jesus auch, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Also es ist fast eine Schelte, dass seinem Wort nicht geglaubt wird, sondern nur, wenn er die entsprechenden Zeichen und Wunder tut. Und deswegen kommen eben diese Zeichen, diese Wunder im Johannesevangelium häufiger vor als bei den anderen dreien. Nochmal zum Vergleich. Der Beginn beim Matthäusevangelium beginnt mit dem Stammbaum. Man sagt natürlich, Jesus ist vom Abraham und diese ganzen Generationen nach ihm in die Welt gekommen. Bei Lukas ist es die Geburt Jesu, was am Beginn steht, und bei Markus die Taufe Jesu. Und Johannes setzt eben diesen Prolog, der in der Literaturgeschichte einzig ist, weil er so vieles schon vorweg nimmt, was dann im restlichen Teil des Evangeliums vorkommt. Also im Prolog wird er schon gesagt, er ist das Wort Gottes. Also da ist schon die Selbstoffenbarung, wer Jesus für uns ist, ist damit praktisch schon vorweggenommen. Es ist wie bei einer Ouvertüre, wo ein Komponist in der Ouvertüre schon mal die originellsten Passagen des gesamten Werkes vorwegnimmt, die dann später ausgeführt werden. So kann man diesen Prolog vergleichen mit einer Ouvertüre, wo schon eigentlich alles gesagt ist, was dann später weiter ausgeführt wird. Die Quintessenz, die aus diesem Hymnus, aus diesem Prolog entnommen werden kann: Jesus war schon immer beim Vater. Und als die Zeit erfüllt war, kam er dann auch. Und er kam als sein Wort, der den Willen des Vaters ausgesprochen hat, der die Offenbarung ausgesprochen hat. Also er wurde deswegen Mensch, um diese Botschaft auszusprechen. Diese Inkarnation war das Mittel, um den Willen Gottes in der Fülle, in der Vollendung auszudrücken. Der für mich wesentliche Teil, was für unseren Glauben, für unser Verständnis und für unsere Beziehung zu Jesus ganz besonders charakteristisch ist, und wenn man das so näher betrachtet, das ist das hohepriesterliche Gebet im 17. Kapitel, also das Gebet des scheidenden Jesus. Der in diesem letzten Monolog, ja, in dieser letzten Gebetsrede oder ja, zum einen zum Ausdruck bringt, welche Beziehung hat er zum Vater? Und als zweites, zu welcher Beziehung zu Gott wir gerufen sind. Also nicht nur zu glauben, Jesus hat gelebt und Jesus hat Wunder getan und Jesus hat uns zur Nächstenliebe aufgerufen und so. Das sind schon mal gute Herangehensweisen. Aber wo das Ganze endet, wo es seinen Kernpunkt hat, seine Erfüllung, das formuliert der Verfasser oder die Verfasser des Johannesevangeliums in diesem hohen priesterlichen Gebet. Und das habe ich mitgebracht und das schauen wir uns jetzt mal der Reihe nach an. Ich behalte mal einen Platz für mich und dann vielleicht habe ich jetzt zu wenig.
Dann gucken wir zu zweit.
So, also ich habe 15 und wir sind, glaube ich, 16. So, ich würde es jetzt einfach mal im ersten Durchgang komplett durchlesen. Und dann können wir uns im zweiten Durchgang nochmal einzelne Sätze rausgreifen und gucken, wie geht es uns damit? Haben wir das schon mal so bedacht oder haben wir Jesus schon mal so in dieser Dichte kennengelernt und wie ist da unser Verhältnis zu ihm in Bezug auf seine Nachfolge? Und da heißt es im 17. Kapitel: Dies sprach Jesus und er hob seine Augen zum Himmel und sagte: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gabst, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen. Sie haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich, nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein. Und was dein ist, ist mein. In ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllte. Aber jetzt komme ich zu dir und rede dies noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor der Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen bin. Das ist im Zeitraffer ausgedrückt das, was die Theologie des Johannes ist. Und da ist jeder Satz, jedes Wort ist gewichtig und voller Bedeutung. Und für mich sagt es immer wieder, es genügt nicht, ein guter Mensch zu sein. Es genügt nicht, fromm zu sein. Es genügt nicht, Mitglied der katholischen Kirche zu sein. Und es genügt nicht, viel zu beten oder sonstige Frömmigkeit zum Ausdruck zu bringen, sondern nach diesen Worten ist das einzig und letztentscheidende ist die Einheit, für die Jesus den Vater gebeten hat, die uns Menschen denkbar schwerfällt. Und wenn man den letzten Satz anschaut, Vers 26, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen bin. Das ist das Entscheidende. Also, nett zu sein ist wunderbar, aber es geht darum, die Liebe Christi, die Liebe Jesu in uns zu haben. Und nach dem Vers 21, so eins zu sein untereinander, wie der Vater und der Sohn eins sind. Wo Jesus sagt, ich bin im Vater und der Vater ist in mir. Und das ist menschlich betrachtet einfach ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja, was bedeutet das überhaupt?
Ganz genau.
Ganz genau. Ja. Aber leicht umsetzbar ist doch, wir sind Schwestern und Brüder. Ne?
Damit geht es schon mal los.
Das wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, um die Sache zu dokumentieren.
Und der Paulus setzt einen drauf und sagt, seid eines Sinnes. Das ist auch ein Element dieses Einsseins. Dass man eben bei aller Meinungsverschiedenheit, Geschmacksverschiedenheit und Interessenverschiedenheit immer wieder sich fragen muss, was ist jetzt trotz aller Vielfalt die Einheit, zu der uns Jesus berufen hat, die uns sozusagen als Identität seiner Nachfolger charakteristisch ist. Jetzt, gut, es ist, bei Gott ist es einfach, der ist im Himmel, da ist alles klar. Die haben sozusagen bei allem, was Gott tut, kommt es aus der Einheit der Dreifaltigkeit. Bei uns ist es schon wieder einen ganzen Zacken schwieriger, denn jeder hat sein eigenes Leben zu leben, mit allem, was dazugehört bei uns Menschen. Und deswegen ist dieser Vers 21, alle sollen eins sein, eine permanente Herausforderung. Und was man so mitkriegt, funktioniert es schon nicht im Vatikan, geschweige denn auf der untersten Schwelle, auf der wir uns befinden. Also überall, wo Menschen sind, da menschelt es eben. Und auch Jesus hat seine Jünger kurz vorm Ausrasten so den Kopf gewaschen. Wie lange soll ich jetzt euch noch ertragen in eurem Gezänk und euren Unglauben und alles sowas? Und wir sind nicht sehr viel besser als die Jünger, auch wenn wir auf 2000 Jahre Geschichte zurückblicken können und ja auch gewisse Lernerfolge der Kirche auf denen aufbauen können. Aber
also für mich wäre ganz interessant mal zu sehen, wie das in der Originalsprache heißt und was mit der Einheit denn wirklich gemeint ist. Also ich meine, mit dem Wort Einheit kann man ja viel verbinden. Und deshalb, also gerade wenn man andere Sprachen auch unterlegt, da gibt es ja doch Bedeutungsunterschiede. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, gerade wenn Sie das so, ich habe damit unheimliche Schwierigkeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit jemandem eins sein soll. Es gibt natürlich, sagen wir mal, auch gerade in der Kirche oder so, wenn man zusammenkommt in der Liturgie, oder dass es da eine gewisse Einheit geben kann. Aber es wäre für mich jetzt mal wichtig, was, also wirklich, Einheit, wie heißt es denn im Griechischen?
Also bei allen deutschen, ich habe jetzt keine griechische Übersetzung mitgebracht, aber bei allen deutschen Übersetzungen von Luther und alles sowas, ist diese Formulierung immer die gleiche. Also muss es auch im griechischen Urtext und im lateinischen auch, es geht immer um dieses Einssein, dieses eines Sinnes, dieses symphonische Zusammenklingen des Christentums, trotz Vielfalt. Also mit der Einheit ist ja nicht die Unterschiedlichkeit aufgehoben, so wie auch in der Einheit der Dreifaltigkeit gibt es die drei Personen, die unterschiedlich sind. Aber im Wirken und im Wollen haben sie einen Willen.
Man könnte doch sagen, Einheit, das ist, Leute sind einer Meinung, weil sie gleichen Prinzipien folgen. Ansonsten lebt jeder sein Leben, aber bei diesen Prinzipien, denen alle folgen, einheitlich folgen, da sollten sie sich nicht streiten. Ja. Die haben sich festgelegt, dass sie für alle gleich gelten.
Ja, wobei man hier Prinzipium ein anderes Wort einsetzen kann mit Willen Gottes. Wenn alle versuchen zu erfassen und zu erkennen, was ist der Wille Gottes, dann ist schon sozusagen die Ziele und Blickrichtung eine.
Kommen alle zu dem gleichen Ergebnis?
Das ist nicht immer gesagt, dass alle zum gleichen Ergebnis kommen, denn es gab in der Kirchengeschichte viele, die heiligster Wille Gottes ist, dieses zu machen. Heiligster Wille Gottes ist Kreuzzüge. Heiligster Wille Gottes ist alles Mögliche. Reformation und rauf und runter. Ne? Also von daher ist der Wille Gottes zum einen für uns Menschen immer ein Suchen und zum anderen hat der wahrscheinlich den Willen Gottes am besten erfasst, der die größere Demut hat. Denn Jesus sagt, ich bin gütig und demütig von Herzen. Wenn er das nicht gewesen wäre, dann hätte ich so manche Zweifel gehabt, wenn er sich nicht wirklich als demütig im Sinn des Willens Gottes, als der, der alles tut, was der Vater ihm aufträgt.
Also Hingabe.
Ist denn Demut keine Unterwürfigkeit?
Nein. Demut. Deshalb gibt es zwei Wörter dafür.
Bescheidenheit.
Demut hat man gegenüber Gott, Unterwürfigkeit gegenüber Menschen oder Autoritäten oder was. Aber Demut gehört meines Erachtens, also ist das wirklich ein Begriff, der im Zusammenhang mit Gott angebracht ist. Demut vor jemandem anders, gut, ich würde vielleicht jemandem, ich weiß nicht, ich habe das mit Schwierigkeiten.
Also der Ursprung des Wortes Demut heißt ja Dienmut, also Mut zum Dienen.
Also doch nur unterwürfig.
Und Paulus sagt, jeder achte den anderen höher als sich selbst. Und wenn es alle machen...
Nee, man soll sich selbst lieben.
Ja, das sagen wir doch schon mal. Ist ja auch gut. Auch nicht verkehrt. Ne?
Also, auch nicht verkehrt.
Also wir haben so viele verschiedene Elemente und Begriffe, die wir nach größtmöglichen, ich würde mal sagen, Anstrengungen und tugendhaften Leben vereinen müssen, was schwierig ist, bis zum Schluss. Ne?
Also, Entschuldigung, ein Beispiel, wenn Frau Holz den Tisch schön deckt, wenn Olaf den Wein mitbringt, wenn Michael das Brot bäckt, dann ist das auch ein Dienst, aber das ist nicht Unterwerfung. Sie machen es freiwillig, aber sie machen es. Also für mich sind das Zeichen von Demut.
Ja. Der Mensch hat auch ein freundliches Gesicht, ein unterwürfiger.
Ja. Ja, genau.
Und das heißt doch, liebt einander.
Ja?
Mhm. Und das machen wir aus Liebe. Ohne, genau, dass wir dafür eine Gegenleistung haben wollen.
Bei der Unterwerfung kommt immer einer zu kurz.
Selbstverständlich.
Bei der Demut sind alle immer noch auf gleicher Augenhöhe. Mhm. Denn dann sind alle zum Dienen bereit und gucken, was ist das bestmögliche Gemeinwohl, was Gott ja möchte. Gott möchte ja nicht das Wohl eines Menschen, der in der Hierarchie weiter oben steht oder so, sondern er möchte, dass es allen gut geht.
Aber alle sollen allen den Füßen
die Füße. So ist es, genau. So wie ich euch ein Zeugnis gegeben habe, so sollt auch ihr machen. Das ist der Auftrag. Also dieses gegenseitig den niedrigsten Dienst machen, das ist typisch, was Jesus uns vorgelebt hat. Nicht in der Unterwürfigkeit, sondern als Ausdruck seiner Liebe hat er es gemacht.
Aber wenn man das als Prinzipien, also da stecken einige Prinzipien drin, behaupte ich.
Ja.
Manche Dinge, die kann man auf Menschen gar nicht beziehen. Da redet er ausschließlich über sich in göttlicher Natur. Aber ein paar Prinzipien stecken da drin. Und wenn das die Prinzipien sind, dann ist das, worauf die Leute sich einigen sollen. Und wer sich diesen Prinzipien oder die für sich annimmt, der kann natürlich mit jemandem sehr gut kommunizieren, zusammenleben, ja? Sich als Konkurrent im Geschäftsleben bekriegen, ja? Solange sie sich auf diese Prinzipien beziehen. Das heißt, auch da kann man jedes Geschäft sauber betreiben. Man muss ja auch nicht mit unfairen Mitteln einen geschäftlichen Gegner aus dem Rennen drücken. Ne? Solange sie sich auf diese Prinzipien einigen, da ist diese Einheit da.